Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Jazzcast, die gute Unterhaltung, dem Podcast zum Musikprogramm im King Georg. Und heute habe ich eine Künstlerin zu Gast, die am Wochenende im Azephale aufgetreten ist und dort ihr neues Album oder das Album ihres neuen Projekts Wow Wow vorgestellt hat mit einer wunderbaren Performance. Und ich würde mal behaupten, die hätte auch ebenso gut ins Programm der Clubbar King Georg am Wochenende gepasst. Herzlich willkommen, Anitra Wagner.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja. Wann warst du das letzte Mal im King Georg?
Oh.
Mal ganz frech gefragt.
Gute Frage. Präpandemisch, ja. Und ich würde sagen, es war Januar 2020.
Mhm.
Also so ganz grob Mitte Januar. Und dann habe ich es jetzt, postpandemisch, wie man wieder kann, habe ich es noch nicht geschafft.
Mhm. Und nochmal ganz blöd gefragt, weil ich es wirklich nicht weiß. Du bist ja bekannt auch aus mehreren anderen Bands, zum Beispiel bei Die Heiterkeit hast du Bass gespielt.
Richtig.
Und bei Oracles Keyboards.
Ja, so diverse Tasten,
und genau. Diverse Tasteninstrumente. Bist du schon mal im King Georg aufgetreten?
Gute Frage. Nein, ich glaube nicht. Ich war immer als Gästin dort, meistens an der Bar oder auf Konzerten. Mhm. Sehr viele gute Konzerte gesehen. Mhm. Und also wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, habe ich nie live gespielt im King Georg.
Ich würde sagen, dann wird es mal Zeit.
Auf jeden Fall.
Nächstes Jahr. Das war jetzt schon ein ganz besonderes Konzert am Samstag aus verschiedenen Gründen. Und es war vor allem, glaube ich, auch der erste Auftritt. Du hast das schon mal im anderen Rahmen auch vorgestellt, das Album. Das ist schon ein bisschen länger draußen. Anfang September ist es erschienen. Und das heißt auch Wow Wow, richtig?
Genau.
Und das war aber jetzt das erste Konzert, glaube ich, dieser postpandemischen Zeit. Und es war wirklich voll. Man muss dazu sagen, es war auch der Jubiläumsabend auch von 5 Jahre neu kaputt, also der Konzertreihe im Azephale. Aber wie hat sich das angefühlt? Also ich kann das ja mal beschreiben. Also der Laden, wer ihn nicht kennt, der ist relativ überschaubar groß, so eine Kneipenbar. Und es gibt so einen ganz kleinen Bühnenbereich. Und deine Performance war ja eine Solo-Performance. Du warst umgeben von deinen Instrumenten. Dein Haar war irgendwie... Ich weiß nicht, was damit inzwischen passiert ist. Und du standst da inmitten dieses Pulkes und saßen auch noch Leute hinter dir quasi. Überall, wo man sich hinplatzieren konnte, waren Menschen. Wie hat sich das angefühlt?
Es war sehr, sehr ungewohnt, im Innenraum zu sein, eben mit so vielen Leuten. Es war aber sehr schön. Also ich hatte durch die Beleuchtung nicht so krass die Möglichkeit, irgendwie in den Raum zu gucken. Aber wenn ich so zwischen dem Nebel und den hellen Spots irgendwie meinen Blick gebahnt habe durch den Raum, habe ich gesehen, dass es halt gerammelt voll war, bis hinten hin, bis auf die kleine Empore. Und neben mir stand eben auch noch eine Gruppe an Leuten. Und soweit ich mich recht erinnere, haben fast alle getanzt. Also es war wirklich eine tolle Stimmung.
Ja.
Auch so die Blicke, die ich irgendwie aus dem Publikum bekommen habe, wie die meine Performance begleitet haben und mich da irgendwie auch nochmal so ein bisschen bestätigt haben in dem, was ich mache. Also, ne, dass ich irgendwie so dann auch performe und nicht einfach da stehe und nur die Songs irgendwie runterspiele, sondern auch so in der Interaktion mit den Leuten. Ich sehe die tanzen, das animiert mich auch zu tanzen. Das war total toll. Und das absolute Highlight natürlich Janosch, der dann gestagedived ist beim Song Zeitschleife. Das war
Janosch Punagi, einer der Veranstalter,
genau. Mhm. Sehr gute Seele, toller Mensch, der eben diese Veranstaltungsreihe auch macht und mit dem wir auch ein Musikvideo zusammen produziert haben. Das erste, das mit Wow Wow erschienen ist.
Mhm.
Und das war so, dass ich mir gedacht habe, was zur Hölle ist hier los? Das ist halt extrem energetisch so und der Raum hat vibriert und das war sehr, sehr schön.
Mhm. Also hast du ja auch mindestens eine Performance in der im Lockdown gemacht. Ne? Also eigentlich auch eine sehr spezielle. Aber
genau, ja.
Das vielleicht gleich, aber ich wollte dich fragen, ob dir in dem Moment dann auch bewusst geworden ist, also diese Rückkopplung, die du beschreibst, ja, die Leute, dass du halt merkst, okay, ich hatte letztens einen Gast, der hat über einen Roman geschrieben, Tian Sila, über seine Punkband in jungen Jahren irgendwie in Rheinland-Pfalz. Und der hat gesagt, die haben immer gesagt, okay, die Leute bewegen sich. Ja, dann ist alles okay. So ein bisschen punkige Version dessen, was du gerade berichtet hast. Aber ist dir da aufgefallen, dass das das gewesen ist, was eigentlich auch gefehlt hat?
Es hat absolut gefehlt. Also so die überhaupt die Möglichkeit zu haben, vor Leuten zu spielen und so abgesehen von Streams, die ja irgendwie auch sehr entrückt sind, sehr entfremdet von einem Publikum, das Mensch braucht, wenn Mensch performt.
Ja.
Das also ohne Publikum zu performen, ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig und erfüllt in meinen Augen auch nicht den Zweck, den Musik live spielen hat. So, also es geht darum, dass man den Austausch mit dem Publikum hat und mit den Leuten interagiert, ob es jetzt durch Blick oder durch Bewegung ist und die Leute reagieren auf meine Musik und ich reagiere aber auch darauf, wie die Leute auf meine Musik reagieren und kann da eben dann auch für mich irgendwie dann noch mehr in die Performance reinlegen oder so. Und das Gefühl zu haben, dass das jetzt wieder möglich ist, ist halt so wahnsinnig gut. Also es fühlt sich nach anderthalb Jahren der emotionalen Leere, fühlt sich das sehr, sehr gut an, das genauso wieder machen zu können.
Mhm. Wie war es denn, diese speziellen Songs zu spielen? Weil die sind ja neu.
Auch. Die sind neu.
Und es ist eine besondere Konstellation. Also ich glaube, du hast die auch zusammen mit Oliver Bersin geschrieben, dein Partner in Crime sozusagen, genau. In allen Lebens- und Arbeitsfragen. Und der war ja auch da, hat die Technik gemacht. Und das ist auch sehr schön, euch zu beobachten, so während des Auftritts. Manchmal reicht ein Blick, damit dann ein Regler gedreht wird. Das finde ich auch sehr spannend. Aber wie war das jetzt mit dem Album, dann mit diesen speziellen Songs vor die Leute zu treten?
Der Prozess des Albums ist ja schon ein bisschen länger.
Ja, beschreib den nochmal.
Genau, wir haben 2018 waren Oliver und ich auf Lanzarote im Haus von Olivers Tante und hatten ein MIDI-Keyboard dabei, ein Laptop, ein paar Kabel, ein Mikrofon und in dem Haus stand noch eine Gitarre der Tante rum und wir haben dann angefangen, irgendwie so Sounds aufzunehmen, Windspiele, aber auch das Meer und haben dann irgendwie so einmal nach dem Frühstück zusammengesessen und dann überlegt, ja, können wir nicht einfach mal irgendwie zusammen Musik machen, weil wir sind schon so lange Partners in Crime und wir machen beide unabhängig voneinander Musik, aber nie zusammen. So, warum ist das so? Und haben dann da auf Lanzarote die Weiße Steppe begründet und den Song Der Brief, der als zweites Stück auf der Platte ist. Dann ist es kläglicherweise relativ lange liegen geblieben und so richtig haben wir uns dann wieder damit auseinandergesetzt im ersten Lockdown. Man konnte nichts machen, Oliver konnte nicht arbeiten gehen, ich konnte nicht arbeiten gehen und wir waren zu Hause und haben so ein kleines Heimstudio und hatten dann auch ein bisschen Druck, das fertig zu machen, weil es war ja schon irgendwie was da und wir hatten 2018 im Spätsommer sowohl hier am King-Georg-Büdchen als auch im Atze-Falle jeweils ein Konzert gespielt, das war aber eher so ein bisschen lose Jams. Und dann haben wir gesagt, das hat sich damals gut angefühlt. Wie wäre es, wenn wir dieses Gefühl von damals irgendwie wieder nehmen und das weitermachen? Und haben dann eben sehr produktiv über den ersten Lockdown dann noch 5 weitere Songs entwickelt. Die 2, die wir aus Lanzarote damals mitgenommen hatten, die haben wir dann auch weitergeführt und haben alles zusammen zu Hause aufgenommen, was so ein sehr glücklicher Zufall war. Also so schlimm die Pandemie auch für uns war und für alle, war das doch auch eine sehr kreative Zeit. Und das dann mit dem Wissen darum, ne, das liegt A, super lang zurück, sodass die ersten 2 Songs in die Kinderschuhe geschlüpft sind, B, rüber dann halt über die pandemische Zeit, in der man das aufgenommen hat. Und dann ist das finale Ergebnis, man hat diese Platte fertig und spielt die vor Leuten und dann vor einem vollen Laden, wo halt nichts mehr ging. Es war ja Einlassstopp und es war so dicht gedrängt und heiß und schwitzig. Und da war es so, dass wir dachten, we've come full circle. Genauso ist das, wie wir uns das vorgestellt haben.
Wie würdest du die Musik beschreiben? Hattet ihr eine bestimmte Idee im Kopf, was für Musik das sein soll, die sich so auch von an. Ich habe euch übrigens mal zusammen gesehen, glaube ich auch. Ja. Ihr habt schon mal zusammen gespielt in der Bullhalle, oder? Da habt ihr doch ein.
Genau, bei dem Rihanna-Abend.
Ja, von Sebastian Ingenhoff, glaube ich, war das organisiert. Genau. In der alten Bullhalle noch, auf der anderen Rheinseite in Köln. Was habt ihr da nochmal? Ich war total geflasht davon. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, welcher Song das war.
Das war ein Rihanna Song, Rootboy.
Oder? Ja.
Genau, und den haben wir so ein bisschen abgewandelt. Ich glaube, wir haben den transponiert, weil ich konnte Rihannas ursprüngliche Tonart nicht singen und dann haben wir den so ein bisschen in so eine melancholische Tanzbarkeit gesteckt und das war tatsächlich unser allererstes Konzert zu zweit, wo dann die Resonanz auch so war, dass die Leute gesagt haben, das ist ja super geil, was ihr macht. So, habt ihr schon öfter zusammen gespielt? Und wir so, nee. Ja, und das war das erste Mal, dass wir so zusammen aufgetreten
Ja,
sind.
ich weiß das noch, weil ich dann danach auch zu euch gekommen bin. Gesagt habe, dass es mir gefallen hat.
Ja,
Daran kann ich mich noch
stimmt.
erinnern. Und ich gebe dir jetzt die Chance, dann über den Sound nochmal nachzudenken. Ich kann mir auch nochmal meine Gedanken machen. Ein bisschen ist das hier immer so bei Jazzcast, die gute Unterhaltung. Ich habe mich auch letztens mit Kischer sehr nett unterhalten, dass wir immer so ein bisschen das von hinten aufrollen. Also,
Gerne.
und wir kennen uns ja ein bisschen, aber so viel weiß ich dann auch nicht über dich. Und deswegen wollte ich erstmal damit anfangen, wo du überhaupt geboren bist und wo du aufgewachsen bist.
Ich bin im schönen Leverkusen am Rhein geboren, in der Stadt der Werkself und des
Ja.
Aspirin.
Unterm Bayerkreuz.
Und das Bayerkreuz
Ja.
natürlich. Jedes Mal schlägt mein Herz ein wenig schneller, wenn ich nein, Quatsch. Genau, da bin ich geboren und aufgewachsen und relativ jung dann so mit den ersten Versuchen irgendwie nach Köln rübergekommen. Also es war dann meistens so zum Shoppen oder FreundInnen-Treffen. Und
Mit der
dann habe ich
Vier.
mit der 4 oder mit der S6, die ist ja auch immer relativ zuverlässig gefahren, besonders abends.
Ja.
Und genau, habe dann 2011 angefangen zu studieren in Köln. Einen Bachelor in Musikwissenschaften Französisch, der hat sich sehr lang gezogen, ich verrate nicht wie lang. Und da ging es dann los, dass ich relativ zeitnah dann irgendwie, also ich war davor auch immer im Gebäude 9 auf Konzerte. Ich glaube, das erste Konzert, das ich im Gebäude 9 gesehen habe, war, als ich 15 war, dann natürlich im Beisein meiner Mutter. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, so, das ist irgendwie eine Szene, so die Leute, die ich irgendwie mitbekomme, die finde ich cool, die machen hier alle so Musik, was ist das?
Ja.
Und habe dann mit meiner Zwillingsschwester und 5 weiteren männlichen Personen eine Band gehabt. Die hat sich 2010, 11 gegründet und dann 2013, glaube ich, aufgelöst. Und das war so mein erstes Treppchen.
Wie hießen die?
Like People on Train. Der Name ist Programm für die KennerInnen unter den Hörenden. Genau, und das war so ein bisschen Arcade Fire-esque. Also klassische Bandbesetzung von den Herren und dann meine Schwester am Klavier und Backing Vocals und ich an Geige und Backing Vocals. Das war so der heiße Scheiß der Zeit, ne? Arcade Fire. Genau, und da habe ich dann so zum ersten Mal Fuß gefasst und bin dann über Oliver Bersin, über den Club genau, eben immer weiter eingestiegen, so in die Kölner
Ein schöner Club
Popszene.
in
Sehr schöner
Kalk,
Club,
den
ja.
es in dieser Form auch nicht mehr gibt. Auch
Leider
für die
nein.
Leute, die aus einer anderen Stadt zuhören, auf der rechten, auf der richtigen Rheinseite, wo ja auch sich Leverkusen befindet.
Das stimmt, das stimmt. Im schönen
Im
Köln-Kalk, ja.
schönen Köln-Kalk, ein Ort, der immer im Kommen ist, genauso wie
Ja.
Köln-Mülheim. Aber leider kommen da gerade, vor allem in Mülheim, auch so ein paar nicht so schöne Entwicklungen. Okay, aber du hast schon einiges übersprungen. Also, wir haben ja auch schon einige Instrumente erwähnt, die du spielst. Also, die Geige, das ist mir auch sofort aufgefallen. Das war das erste Instrument quasi dann, das du ausgepackt hast. Analoge Instrument am Samstag, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben über Keyboard und Bass gespielt. Jetzt würde ich dich gerne fragen, wie du überhaupt zu der Musik und zu den Instrumenten gekommen bist. Also kommst du aus einem musikalischen Elternhaus? Bist du da vorgeprägt? Oder weil wenn du so viele Sachen spielst, würde ich jetzt vermuten, du hast auch früh angefangen damit.
Ich würde sagen, ich komme aus einem musikalischen Haushalt, besonders die Familie mütterlicherseits, die aus Rumänien kommt, die ist sehr musikalisch. Besonders meine Großeltern, das erste Klavier, das wir bekamen, hat uns auch unser Großvater geschenkt. Die madagassische Seite ist vielleicht nicht so musikalisch, aber wir haben immer viel madagassische Musik auch gehört. Und da ist so dann die Liebe für Rhythmik entstanden auch und für Gitarren, wo die Bässe rausgedreht werden, also wirklich nur so hohes Geklimper.
Ja.
Das auf jeden Fall auch sehr früh Spuren hinterlassen, eigentlich immer auch Musik gehört, so als Kind. Und dann im Kinderchor gesungen und mit 6 dann angefangen, Geige zu spielen. Und meine Zwillingsschwester hat parallel angefangen, Klavier zu spielen und so war immer Musik im Haus.
Ihr seid eineiig
Wir sind
gewesen, oder? Jetzt
eineiig,
habe ich
genau.
war ich mal ziemlich geschockt, weil ich das nicht wusste, als ich dich dann irgendwo zweimal gesehen habe.
Ja,
Das
in
ist
der
schon, ja,
Klassiker.
das ist halt speziell. Habt ihr so Zwillings-Superkräfte?
Als wir noch zusammengelebt haben, wir leben jetzt seit einigen Jahren nicht mehr zusammen. Als wir noch zusammengelebt haben, da war es wirklich so, wenn die eine krank war, ging es der anderen auch nicht gut. Oder dass wir so irgendwie in der Stadt unterwegs waren und irgendeine Situation war so ein bisschen fishy, dass wir uns nur angeguckt haben und wussten, okay, Ja. Wir müssen aus dieser Situation raus oder so. Also es ist schon so ein unterbewusstes Verständnis irgendwie, was die andere denkt oder wie die andere fühlt. Aber ich würde das jetzt keine Superkräfte nennen. Ich glaube, das ist einfach,
wenn man, ein bisschen
ja, wenn man eng mit einer Person ist, und wir sind
lapidar
zusammen aufgewachsen und so.
Ne? Genau, weißt, da ist, ich das meine, es gibt ja diese Zwillinge haben telepathische Verbindung oder es gibt halt genau das, was du beschreibst.
Ja. Ich würde nicht verneinen, dass es diese telepathische Verbindung nicht gibt. So, ich glaube schon, dass da irgendwas dran ist. Mhm. Aber jetzt, seit 2014 wohnen wir nicht mehr zusammen. Seitdem ist es so ein bisschen, hat es ein bisschen nachgelassen. Aber ich glaube schon, dass es da eine unterbewusste Verbindung immer noch weiterhin zwischen uns gibt. Genau, und die hat Klavier gespielt, ich habe Geige gespielt. Wir wollten eigentlich beide Klavier spielen und das hat meiner Mutter dann fast einen Nervenzusammenbruch bereitet, weil ne, zwei Kinder wollen dasselbe Instrument spielen.
Ja.
Und dann bin ich auf die Geige gekommen, was auch ein großer Graus für meine Eltern war, weil ich weiß nicht, ob die Hörenden selbst vertraut sind mit der Violine. Die Anfänge sind sehr schwer und die sind sehr schief vor allem. Genau, dann habe ich mich mit der Geige rumgeschlagen und habe dann irgendwann noch Viola gelernt. Das war, weil im Orchester, in dem ich gespielt habe, ein akuter Viola-Mangel war. Und dann habe ich mir bei meiner Geigenlehrerin eben noch eine Viola besorgt und die dann auch gelernt. Natürlich war das Klavier immer auch so ständiger Begleiter. Dadurch, dass meine Schwester das gespielt hat, dass es eben rumstand, dass ich dann auch angefangen habe zu klimpern. Und dann irgendwann aus Langeweile an einem Osterfest Gitarre gelernt, weil es regnete und es gab keine Programmpunkte. Und dann habe ich mir so Learning by Doing noch Gitarre beigebracht. Und alles andere ist dann so entstanden.
Mal so eben.
Naja, wenn du nicht so viele Hobbys hast oder Friends, oder dann nimmst du dir das, was dir vielleicht irgendwie nahe liegt. Und für mich ist Musik eben ein guter Zugang irgendwie, auch wenn es mir nicht gut geht, so psychisch, dass ich dann eben da sehr viel reinlegen kann und auch eine Form von Rückhalt bekomme, beziehungsweise mich ausdrücken kann. Und das war schon immer so und das ist ganz schön, dass es über die Jahre eben auch so gewachsen ist, dass Musik immer noch dieselbe Rolle des Rückhalts für mich erfüllt.
Ja, also ich würde sagen, das zu lernen und zu beherrschen ist ja die eine Sache, aber dann gibt es halt das Performative. Ne? Du hast, ich habe ein Interview mit dir gelesen im Kaputt-Mac, dem Hochgeschätzten. Und da hast du irgendwie, glaube ich, gesagt, da ging es auch um die Corona-Zeit und hast du gesagt, ja, wenn man 20 Jahre schon auf der Bühne steht, ich dachte so, wow, das ist ein Satz. Ne? Also das heißt, du hast ziemlich früh okay, du hast eben gesagt, du hast auch im Chor gesungen und so, da steht man ja auch auf der Bühne, aber du hast ja irgendwann dann auch diese Erfahrung gemacht, oder? Dann sozusagen deine Sachen zu präsentieren.
Genau, also früher in der Klassikphase war es halt so, ne, da habe ich dann Stravinsky und Bach-Beethoven gespielt, so im Orchester vom Blatt. Das war dann wenig, dass ich so Eigenes von mir da reinlegen konnte. Und dann eben mit dieser Band, die sich 2010/11 gegründet hat, dann eben eigene Sachen irgendwie auf die Bühne bringen und da dann irgendwie auch so ein Selbstverständnis dafür zu bekommen, wie agiere ich auf der Bühne und die Bands, in denen ich gespielt habe, die du vorhin auch kurz genannt hast, Oracles Heiterkeit, da dann natürlich auch super viel mitgenommen, unterschiedliche Instrumente gespielt und aber auch eine Sicherheit gelernt, wie ich mich auf der Bühne verhalten möchte. Und jetzt als Solofigur bin ich ja einem ganz anderen Publikum ausgesetzt. Also ich kann mich ja nicht mehr verstecken hinter einer Band oder früher habe ich mich in einem Orchester irgendwie auch verstecken können. Wenn ich mal diesen 1/32. Lauf nicht so richtig gut spielen konnte auf der Geige, habe ich halt so Luft gespielt und dann den anderen Violinen das überlassen.
Ja.
Und das kann ich halt jetzt nicht mehr. Jetzt stehe ich da und muss präsent sein. Und das hat mich aber alles sehr gut, also alle Erfahrungen, die ich gesammelt habe über die Jahre, sehr gut irgendwie in die Richtung gebracht, dass ich mich damit wohlfühlen kann.
Ja gut, am Samstag wäre das schon ziemlich aufgefallen, wenn du nichts gemacht hättest. Da du ja alleine, abgesehen vom Publikum, auf der Bühne warst. Das Studium, erzähl mal was darüber. Weil irgendwie muss man ja auch irgendwann so diesen Schritt gehen, auch innerlich und sagen, okay, ich will was mit Musik machen auch. Das soll jetzt nicht nur so ein Hobby sein, sondern soll eben auch mehr sein, sage ich mal so. Ja. Und das ist ja einerseits auch vielleicht eine riskante Sache, ja. Weil das ist ja auch ein Feld, wo jetzt die Jobs nicht unendlich gestreut sind. Ja. Da muss man eben auch seinen Ort finden.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du dich entschlossen hast, in die Richtung zu studieren? Wie war die Zeit für dich und wann hast du eigentlich zum ersten Mal gedacht, boah, Musik, das ist es?
Musik, das ist es, habe ich mir am Anfang, als ich angefangen habe, Geige zu lernen, kurz gedacht. Dann habe ich sehr schnell die Lust verloren, habe aber weitergemacht. Und in der Pubertät habe ich wieder gedacht, Musik brauche ich nicht. Und dann aber so nach der Pubertät dachte ich, Musik, this is the thing.
Ja.
Und dann gab es immer so Ups and Downs. Und ich habe in Köln, an der Uni Köln, Musikwissenschaft und Französisch studiert, in der Hoffnung, irgendwann in den Musikjournalismus zu gehen. Und an alle meine Fellow MusikjournalistInnen, I feel the pain. Es ist,
erzähl, auch warum?
Ja, in den letzten Jahren ja einfach weniger geworden, dass so Printmedien sterben, so, Intros, Specs und so, dass das halt irgendwie wegfällt und dann so nach Auftrag schreiben. Und ne, das ist einfach was, da muss man, glaube ich, auch mit Herzblut dabei sein. Ich werde jetzt nichts Positives über diesen Studiengang Musikwissenschaft und Französisch sagen, aber auch nichts Schlechtes. Es war anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber es kam dann zum Glück auch zu einem Ende. Mhm. Und jetzt bin ich an Bochum, an der Volkwang, im populären Musikstudiengang von Hans Nieswand.
Naja.
Genau. Und da
aber ist der nicht in Korea?
Der ist in Korea, aber der hat den gegründet.
Also 2000, in Südkorea?
Wann hat er den gegründet? 14 oder 16? Mhm. Und das ist tatsächlich ein musikpraktisches Studium. Und da merke ich auch, ich kann da mein Wissen einbringen, ich kriege aber auch super viel Wissen von den anderen Studierenden irgendwie mit. Und ich kann aber trotzdem weiter Musik machen. So. Mhm. Also es ist nicht so entrückt wie dieser Musikwissenschaftsstudiengang hier in Köln, wo du nur Theorie hattest. Außer du bist ins Musik, ins Orchester gegangen von der Fakultät. Und das in Bochum ist halt ganz anders. Du musst Songs schreiben, produzieren. Bei Gregor Schwellenbach zum Beispiel gibt es einen Kompositionskurs. Du musst da einfach abliefern. Und das ist was, wo ich denke, das funktioniert gut.
Mhm. Ja. Und das ist auch ein kleiner, schöner Rahmen dort.
Es ist ein kleiner,
Institut.
Schöner Rahmen,
ich durfte mal dort sein. Und
es ist sehr intim. Es ist
schöne Räume,
mit Friends Musik machen. Also sowohl Studierende als auch Dozierende sind irgendwie alle so sehr nah beieinander.
Ja.
Und da hat man wirklich einen guten Austausch, sowohl inhaltlich als auch technisch. Dass man da eben aus allen möglichen Richtungen extrem viel Wissen mitbekommt. Und hätte ich früher gewusst, also hätte ich 2011, als ich angefangen habe, hier in Köln zu studieren, hätte ich gewusst, was mich erwartet. Ne? Ich mache diesen Bachelor irgendwann nach 2000 Semestern fertig und fange diesen Master an. Dass das ist, wo ich lande und wirklich zum ersten Mal innerhalb eines studentischen Lebens das machen kann, was ich ja eigentlich ursprünglich beabsichtigt hatte, dann klopfe ich mir auch auf die Schulter fürs Durchhalten.
Ist überhaupt irgendwie in letzter Zeit, nur das habe ich auch aus dem Kaputt-Interview, dass sich sehr viele Sachen bei dir entwickelt haben im Leben. Und das korrespondiert auch mit dem Album, beziehungsweise mit dem Titel der Band.
Mhm.
Wow, wow, weil das nämlich
auf Madagassisch neu
heißt. Neu heißt.
Genau. Genau. Der Name ist tatsächlich von meiner Mutter. Also ich hatte die Idee, einen dadaistischen Namen zu nehmen, Wow Wow, also das Hundebellen. Ich dachte, das ist irgendwie funny. Und Oliver hat dann gesagt, das ist so, es ist auch dünnes Eis, weil dann denken die Leute, es ist eine Scherzband. Und dann habe ich meiner Mutter davon erzählt und dann sagte sie, warum nimmst du nicht das madagassische Wow Wow? Das heißt, ne, neu. Mhm. Wenn du jemanden fragst im Smalltalk, genau, Wow Wow, dann heißt es, was gibt's Neues? Und dann haben wir so, ne, das Madagassische, ich bin halt Madagassin, es ist neu, es ist irgendwie, es hat diesen Klang von Wow Wow, also wie das Hundebellen.
Ja.
Und es kombiniert eben auch alles, was für mich neu ist. Also das Projekt ist neu, meine Arbeit hier in Köln ist neu, alle Sachen, die ich jetzt irgendwie auch mit und dank Wow Wow erlebe, mit dem Label, auf dem ich bin, es ist alles neu. Und deswegen ist der Name auch so ein bisschen Self-Fulfilling Prophecy.
Das geht alles so miteinander einher.
Total.
Ja. Also es ist nicht nachher draufgefropft, sondern der Name war da und die Sachen sind dann einfach passiert.
Genau, und der Name war ja auch da schon 2018, als wir hier gespielt haben am King-Georg-Bütchen. Mhm. Da waren wir auf dem Double-Plakat als Wow Wow gelistet. Das heißt, der Name war ja schon immer irgendwie für uns im Raum.
Ja.
Und da haben sich dann eben die Songs, die dann jetzt auf dem Album gelandet sind, so reingefügt. Deswegen ist das total schön, dass dieser Name Bestand hat und trotzdem alles, was jetzt passiert ist, neu für uns ist.
Mhm. Gab es irgendwelche Role Models so in deiner musikalischen Sozialisation, die irgendeine Rolle gespielt haben, für dich sehr wichtig waren, so wie jetzt für Sebastian, Rihanna? Oder?
Ich habe immer starke Frauen bewundert. Ich bin am selben Tag geboren wie Britney Spears, nur ist Britney genau 10 Jahre älter. als ich, aber ich fand halt so, ne, die Frauen, die in den Charts stattgefunden haben, die so super empowered waren oder zumindest so schienen, im Fall von Britney weiß man jetzt anders, aber die super empowered waren und die eben als Solokünstlerin aufgetreten sind und Welttourneen gemacht haben, Madonna, Missy Elliott, also das waren auch besonders dann auch schwarze Frauen, Missy Elliott, Beyoncé, Solange kam ja später, aber es ist so, Tracy Chapman, so, ja, sehr monolithische Instanzen, die halt was machen in einem Feld, das ja immer noch, auch 2021, immer noch super männlich geprägt ist. Mhm. Und besonders die Women of Color waren für mich halt sowas, wo ich dachte, krass, dass die da hingekommen sind und dass die das so erfolgreich machen. Vielleicht will ich das auch für mich. Das heißt, es war immer schon so ein innerer Antrieb, mich eben als migrantisch gelesene weibliche Person irgendwo auf eine Bühne zu stellen, weil ich da eben gute Vorbilder hatte, die das auch genauso gemacht haben.
In eurer Familie ist da so alltäglicher Rassismus, institutioneller Rassismus oft Thema gewesen, oft immer noch Thema?
Oft gewesen, immer noch Thema. Es wurde nicht so viel drüber gesprochen. Mhm. Also man wusste irgendwie, unser Vater, meine Schwester und ich, wir haben so unsere täglichen Rassismen, die wir so mitbekommen oder generell irgendwelche Ismen, dass das schon irgendwie auch was war, was das Aufwachsen auch bestimmt hat, wo man mit der Zeit auch gelernt hat, irgendwie damit umzugehen oder eine Stimme zu finden.
Ja.
Spielt auch auf jeden Fall mit rein, dass ich als Solokünstlerin war jetzt auch eine gewisse Haltung zu Dingen habe und Sachen, ich lehne Interviewanfragen ab oder ich kommuniziere gewisse Sachen, die meine Herkunft betreffen oder so, kommuniziere ich so, wie ich das möchte. Ich möchte eigentlich nicht drüber sprechen müssen, ne, dass ich eine migrantische Frau bin, weil ich eigentlich möchte, dass meine Kunst genauso gelesen wird wie von anderen Personen auch. Also ich mache ja das Gleiche wie XY in Blau macht, mache ich in Grün.
Ja.
Aber da wird halt gerne trotzdem so der Finger nochmal drauf gelegt, so du als migrantische Frau, wie ist das denn?
Mhm.
Und man lernt halt so mit den schlechten Erfahrungen irgendwie so einen eigenen Umgang. Und da bin ich auch sehr froh drüber, dass alle Erfahrungen, die ich so sammeln musste über die letzten knapp 30 Jahre, dass die halt trotzdem irgendwie so kulminieren in was, wo ich Empowerment rausziehe. Also, dass ich mir Sachen zu eigen mache und auch schlechte Erfahrungen, Traumata eben für mich ummünzen kann in was Kraftvolles. Weil die Position, in der ich mich jetzt befinde, ist sehr rar. Migrantische Frau auf der Bühne.
Mhm.
Und das trotz allem, und ich habe das ja trotzdem auch fast täglich noch, dass ich irgendwo mit irgendwelchen Ismen konfrontiert bin auf der Straße, in der Bahn oder so. Aber glaube, dass es was ist, was halt schmerzhaft ist, aber was im besten Fall halt genutzt werden kann, um daran auch zu wachsen.
Mhm. Wie würdest du beschreiben deine Erfahrung in den anderen Bands? Also Oracles, weiß ich gar nicht, gibt es die noch?
Nein.
Okay.
Nein. Leider nicht.
Hätte ja sein können. Die Heiterkeit bist du, glaube ich, auch als ehemaliges Mitglied gelistet.
Mhm.
Weil ich wollte auch auf den Prozess hinaus, nur sozusagen alles, was einen dazu bringt, Musik selbst zu schreiben.
Ja. Mhm.
Also das ist ja auch nochmal eine Sache. Ne? Also so deine eigenen, du schreibst ja auch Texte und machst die Musik.
Genau.
Und das ist ja eine komplexe Angelegenheit, bei der man auch sehr viel von sich einfach persönlich reinsteckt.
Total.
Ne? Also jetzt im gemeinsamen Prozess auch mit Oliver Bersin auch bei dem Album, aber trotzdem kommt ja viel auch von dir. Ne? Und du bist ja letztlich auch die, die auf der Bühne steht.
Ja.
Das nochmal übersetzt quasi in die Performance.
Ja, meine Erfahrungen in den Bands waren weitestgehend gut. Bei Oracles war ich halt in einer sehr exponierten Funktion als Nicht-Weiße und dann auch noch Frau zwischen vier weißen, männlich gelesenen Personen.
Also eigentlich das, was du genau nicht so betont haben wolltest, wird auf, sozusagen wie von selbst quasi dann immer aufgegriffen.
Ja, ne? Klar. Also auch Artikel, die geschrieben wurden oder so, die Rezeption der Band war halt, das sind dann vier hübsche, weiße Männer und dann ist halt Hanitra Wagner dabei und das stellt dich schon in eine gewisse Ecke. Ähnlich war es ja auch bei Heiterkeit. Das waren ja auch alles weißgelesene Personen.
Mhm.
Mit Philipp Wulff am Schlagzeug war dann dieses Narrativ der weiblichen Band aufgebrochen worden. Aber da war ich halt auch die Einzige mit dunklen Haaren.
Ja.
So, und das ist ja, da gab es dann auch so absurde Situationen, dass Rabea Eradi, die ehemalige Bassistin, die vor mir in der Heiterkeit war, dann immer noch gelistet wurde in irgendwelchen Interviews, aber ich diese Interviews geführt habe, weil die Leute sich gedacht haben, okay, Rabea Eradi, die hat schwarze Haare, das ist dieselbe Person. So. Und das ist halt auch sowas, wo du dir denkst, ja, du kannst dir die Rolle, glaube ich, innerhalb einer Band nicht so wirklich aussuchen. Du bist da performativ eben in der Rolle der Band Edition Musician, aber du bist halt nicht, also dir wird eine Rolle zugeschrieben, die kannst du für dich selber irgendwie nicht formen. Außer du bist die Libertines und da sind halt alle irgendwie komplett Jack.
Das frage ich gleich. Aber um da einzuhaken, weil wir eben kurz drüber gesprochen haben, hast du da in dem Moment nicht gedacht, boah, ich müsste die Sachen schreiben? Weil das ist natürlich auch eine Floskel, ne? Ich sag jetzt mal eine bestimmte Perspektive im deutschsprachigen Musikjournalismus, den ich auch relativ gut kenne, ist ja schon unterrepräsentiert oder mehrere, viele Perspektiven. Ne?
Ja.
Und ich glaube, viele Leute hätten das Potenzial, die eine Facette irgendwie einzubringen, in diese doch auch ja sehr weiße, biodeutsche Jungswelt, die ich da kennengelernt habe.
Ne? Ja. Die Möglichkeit, dass ich irgendwie da partizipiere, gab es nie so wirklich. Mhm. Oracles hat bestanden, bevor ich dazugekommen bin. Das heißt, die Sachen waren fertig. Ich bin zur Heiterkeit dazugekommen, da waren die Sachen auch fertig. Und ich war sowohl bei Oracles als auch bei der Heiterkeit nie so vocal. Also ich habe nicht in Interviews, wenn gefragt wurde, können zwei aus der jeweiligen Gruppe irgendwie jetzt das Interview führen, war ich nicht die Erste, die gesagt hat, ich würde das jetzt gerne machen, weil das auch noch ein Findungsprozess war.
Ah, okay, du hast es so verstanden. Ich dachte, dass du vielleicht dann in dem Moment gedacht hast, diesen musikjournalistischen Ansatz, ich würde es besser machen, so, dass dich das auch nochmal getriggert hat, so, sozusagen selber journalistisch zu schreiben.
Ich glaube, ich war damals zu unsicher, als dass ich diese exponierte Situation hätte haben wollen. Mhm. So, dass ich da eben auch noch, das ist ja, Oracles ist ja jetzt auch 7 Jahre wieder her.
Ja.
Dass ich bei Heiterkeit raus bin, ist jetzt dieses Jahr 3 Jahre her und da war ich 3 Jahre dabei. Also es ist schon, auch wenn ich so zurückgucke in der Zeit, da war ich halt Anfang, Mitte 20, da hatte ich auch noch ein ganz anderes Selbstverständnis. So. Mhm. Also ich hatte schon natürlich eine Meinung zu Sachen, aber die ist über die Jahre erst gereift. So auch mit Leuten, mit denen ich zu tun habe, Erfahrungen, die ich mit anderen teilen kann und so. Das heißt, damals, glaube ich, war ich dann auch, ich wollte nicht dieses Spotlight haben, ich wollte nicht aus der Gruppe raustreten, weil ich ja Teil der Gruppe war. Und sobald ich dann sage, ich möchte das Narrativ bestimmen, das soll so und so sein, stelle ich mich ja dann irgendwie, also im schlimmsten Fall wird das interpretiert, die stellt sich gegen die Gruppe oder die will eine Sonderposition innerhalb der Gruppe haben, obwohl ich ja eigentlich Teil der Gruppe bin.
Mhm. So. Ja, verstehe ich.
Ist immer so doppelbödig.
Und ist das so, dass Pete Doherty euch entdeckt hat?
Ach, der Gute. Ja, wir waren mit Oracles damals bei Klotz Hill, einem Label in Hamburg, und Pete hatte dort seine Soloplatte aufgenommen und wir teilten uns zu der Zeit, wie wir mit Oracles da waren, mit Pete eben eine Wohnung und das Studio und haben mit Oracles eine Show gespielt und Pete war da, fand's super geil, hat dem NMI davon erzählt, der NMI hat darüber berichtet und dann gab es so eine kurze Welle des Hypes.
Hype, ja, das richtige Wort.
Dann haben wir auch einen Support für Libertines gespielt in Kopenhagen, 14, 15, ich glaube eher 15. Und dann ist es relativ schnell wieder abgeflacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob Pete uns entdeckt hat, aber Pete hat auf jeden Fall einen gewissen Beitrag dazu geleistet, dass Leute...
Ein Teil der Geschichte.
Ein Teil der Geschichte, ja. Das ist kein unwesentlicher.
Ja, das ist auch glamourös.
Schon, ja.
Nochmal zurück zu Wow Wow. Jetzt da schreibst du die Texte auch. Mhm. Die sind abstrakt, ja.
Die sind abstrakt, ja.
Sind das Teile von Geschichten, die du dann rausgreifst? Also ich habe immer diese Pferde jetzt im Kopf, die hin und her gescheucht werden in der weißen Steppe. Ich habe eben, wir haben ja schon ganz kurz unten auf der Straße kurz gesprochen, worüber wir irgendwie sprechen könnten. Ich habe diesen Begriff der melancholischen Unruhe da dich damit konfrontiert, weil mir das aufgefallen war, jetzt nur von außen drauf geblickt auf die Songtitel und jetzt auch die Pferde irgendwie im Kopf, dann der Brief, Briefe gehen hin und her, auf der Promenade bewegt man sich, dann ist im Zentrum ist das Stück Bleiben und drumherum sind dann wieder die Sonnen, um die sich ja alles dreht, ja, die Zeitschleife, in der man auch gefangen ist, aber sich bewegt und am Ende natürlich der Flattermann. genau, kannst du damit was anfangen? Und dann auch gleich die Frage, was mich sehr beeindruckt hat beim Konzert, auch direkt war so diese die Beats. Ich fand das, die waren ziemlich, mir fehlen jetzt irgendwie die Worte, das so richtig zu beschreiben, aber die waren so gleichzeitig komplex und doch sehr tanzbar. Und ich hatte das Gefühl, dass ziemlich viel der Musik auf diesen Beats beruht, dass die sehr wichtig sind. So, das waren jetzt
drei Fragen in einem.
Ja, das mache ich öfter, das ist gemein, aber da kann ich mich jetzt kurz ausruhen.
Ich gehe bei den Beats rein, ja. Dann gehe ich zu den Texten und dann gehe ich zur melancholischen Ruhe. Ja. Die Beats hat Oliver Bersin höchst selbst gemacht. Mhm. Wir haben bei der Zeitschleife auch ein Drum-Sample dabei. Wir sind beide große Fans von Rhythmik. Mhm. Ich spiele auch liebend gerne irgendwie Percussion-Instrumente und uns war es halt irgendwie auch wichtig, die Tatsache, dass wir so 80-Synthesizer mit Streichelementen zusammenfügen, kann halt schnell in kitschiges Klischee abrutschen. Und da das zu brechen und das halt irgendwie weird zu machen, also die Geige nicht durchgehend im Legato irgendwelche schönen Melodien spielen zu lassen, sondern dass die eher perkussiv genutzt ist oder dass die so kleine Highlights gibt, dass sie quasi ein Vogelsingen nachahmt oder so, das in Kombination mit einem treibenden Beat irgendwie zusammenzubringen, war uns das große Anliegen, dass es halt einerseits irgendwie melancholisch ist, dass man irgendwie so in den Texten sich ein bisschen niederlassen kann oder dass man durch die Harmonik irgendwie sich so ein bisschen abgeholt fühlt auf einer melancholischen Ebene, gleichzeitig aber auch so unterbewusst so diese Rhythmik hat, wo man denkt, okay, ich könnte mich dazu bewegen. Also Wow funktioniert, glaube ich, sowohl bei einer Matinee dann vielleicht eher mit einem Streichquartett, aber auch im dunklen Club. So, und Azefall ist vielleicht irgendwo was dazwischen. Es war zwar schon dunkel draußen, aber es war trotzdem irgendwie hell, dass man die Leute noch sehen konnte. Aber das ist sowas, wo wir, glaube ich, auch Olli, der auch früher aufgelegt hat, wo wir beide sehr an tanzbarer Musik auch interessiert sind. Mhm. So, dass wir das irgendwie versuchen wollten, das mit unseren Sachen zu kombinieren, dass wir einerseits Musik schaffen, die, zu der man gut rumliegen kann, aber andererseits ist das auch Musik, zu der man tanzen möchte. Und deswegen spielt der Beat eine wichtige Rolle und das ist auf jeden Fall auch was, wo ich dann auch merke, das Publikum reagiert da auch drauf. Selbst bei den langsamen Songs am Samstag waren die schon so, die Zeitschleife hat, glaube ich, so knapp 90 BPM. Das ist dann eher so ein Aber die Leute waren halt trotzdem so, dass sie sich bewegt haben. Und das ist halt total schön, weil du so einen Puls gibst. Zur Frage der Texte. Die Texte können Erzählungen sein, die Texte versuchen aber trotzdem keine Erzählung zu sein. Das ist immer so, ein zweischneidiges Schwert bei mir. Mhm. Ich schreibe Texte nicht bewusst, sondern ich habe Ideen, schreibe die auf und dann habe ich manchmal auf meinem Handy oder auf irgendwelchen Zetteln so lose Phrasen stehen und dann denke ich, ich packe die zusammen, weil ich es schön finde, einen spielerischen Umgang mit Sprache zu haben. Ich finde es irgendwie schön, dass Sprache nicht eindeutig sein muss, sondern sich die rezipierende Person, die eindeutig Lesart irgendwie selber denken kann. Also, dass ich sage, in unserer Zeitschleife oszillieren wir zwischen gestern und heute. Mhm. Dass Leute dann denken, okay, Zeitschleife, Loop, ja, gestern ist wie heute, ewiges Mummeltier, bla bla bla, aber ne, dass so Referenzräume offen gelassen werden. Dass ich nicht sage, heute scheint die Sonne, die Welt ist voller Wonne, sondern dass es halt möglich ist, dass die hörenden Leute sich selber irgendwie eine Realität bilden können. Und das finde ich das Spannende an Sprache. Also Sprache ist ja super kraftvoll, Sprache kann sehr verletzen, Sprache kann aber auch sehr emotional abholen. Und ich mag das, dass ich die Möglichkeit habe, mit dem, was ich mache, Fragezeichen aufzubringen. Also, dass ich auf die, ich werde super häufig auf die Texte angesprochen, die dann sagen Leute, ja, wie schreibst du das? Was ist dein thematischer Bezugsrahmen? Und dann sage ich, ich habe keinen thematischen Bezugsrahmen, weil ich keinen haben möchte. Mhm. So, ich möchte, dass das Publikum sich einen Bezugsrahmen aufmacht.
Ist auch interessant, dass du eben Dada erwähnt hast. Mhm. Eine ziemlich radikale künstlerische Bewegung.
Stimmt.
Ne? Wo aber jetzt sozusagen die Inhalte nicht auf den ersten Blick oder das erste Hören irgendwie sich erschließen.
Absolut, genau.
Und eher das Gegenteil erzeugt werden soll.
Es soll das Gegenteil erzeugt werden. Und ich bin jetzt ein bisschen, vielleicht bin ich ein bisschen thematischer orientiert als Dada. Mhm. Aber es ist halt trotzdem irgendwie so ein, das Spiel und die Uneindeutigkeit, was ich halt toll finde. Und Deutsch ist eine Sprache, die ist sehr hart, die ist schwer zu lernen, die ist so, ich finde die wenig melodiös, ich finde die sehr rigide, kann sie auch sein. Und ich sehe aber irgendwie auch bei Kirschhoff, den du vorhin genannt hast, mit dem du den letzten Podcast gemacht hast, oder Niklas Wand, wir schreiben alle irgendwie unterschiedlich auf Deutsch, aber es ist gerade so wie so ein Gefühl, das alle haben, die spielerische Annäherung an die deutsche Sprache. Mhm. Und gerade für Kirschhoff und mich als Brown People, die wir ja eh auch nochmal ein anderes Standing haben, Deutsch zu sprechen als jetzt ein weißer Niklas Wand, ist es so, dass diese spielerische Annäherung vielleicht uns auch eine andere Zugänglichkeit zu der Sprache ermöglicht oder einen Umgang mit nicht weißer Realität in Deutschland oder so. Also ne, auf so einem, es gibt da sehr, sehr viele Schichten zu dem, was ich sagen will, aber dass man so uneindeutig schreibt und aber trotzdem irgendwie pointiert sein kann oder dass man unterschiedliche Realitäten aufmachen kann, unterschiedliche Lesbarkeiten aufmachen kann, dass das sowas ist, was auch empowernd sein kann. Mhm. Dass man sich eben nicht an konventionelle Textmuster hält. An einen Rilke oder an einen Schiller oder so, sondern dass man halt eben.
Naja, oder an so Songs, wie das halt in.
Oder klassische Songs.
Pop-Songs, so. Ja, klar. Ne? Ich meine, so zur Zeit der, wie hat man das damals genannt, Neuen Deutschen Welle und so, oder auch in den 70ern bei Kraftwerk oder so, wurde das ja auch schon so ein bisschen auf. Es gibt ja so, ne, es kann so einen sehr schlimmen Umgang mit deutscher Sprache geben, ne, und genau, und vielleicht kann man das in dieser Tradition sogar irgendwie, keine Ahnung, dann sehen muss man ja aber nicht. Du hast da sehr viel auch, oder genau, was ich sagen wollte, du singst ja auch auf Französisch.
Genau.
Ja, also es ist ja nicht nur auf Deutsch.
Genau, die Promenade ist auf Französisch. Ja. Mhm.
Wie würdest du das mit deinem Verhältnis zur französischen Sprache dann schreiben?
Ich bin französischsprachig aufgewachsen. Mhm. Also ich habe relativ früh so Kinderbücher gehabt auf Französisch und habe dann auf dem Gymnasium eine bilinguale Klasse belegt, französisch-bilingual, und dann das bilinguale Abitur gemacht. Eben auch, weil Französisch alte Koloniesprache von Madagaskar ist und da natürlich auch Amtssprache und ich die gelernt habe, weil ich das Madagassische irgendwann verlernt habe, aber trotzdem natürlich wollte mich, dass ich mich mit meiner Familie irgendwie auseinandersetzen kann.
Ja.
Und Französisch ist eine extrem melodiöse Sprache. Französisch ist eine tolle Kunstsprache und ich würde am liebsten alles auf Französisch schreiben. Hab's da aber klein gehalten. Also es ist so nicht so ein exotisierendes Moment, ne, wow, wow ist ein madagassischer Begriff, wow, Madagaskar war irgendwie französische Kolonie, wir singen einen Song auf Französisch, also das will es gar nicht, sondern der Song war auf Deutsch getextet, Promenade, und wir waren total unzufrieden damit. Und dann hat Oliver zu mir gesagt, wie wäre das denn, wenn der auf Französisch wäre? Und dann haben wir geguckt und es klang halt plötzlich ganz anders und es hat so eine ganz andere Melancholie in diesen Song gebracht und funktionierte dann einfach besser. Das heißt, Französisch ist für mich wirklich eine Kunstsprache, eine Kunstsprache, die melodiös ist, in der ich mich richtig fallen lassen kann, wogegen halt Deutsch ein bisschen sperriger ist.
Ja. Mhm. Und würdest du denn gerne, das jetzt vielleicht als abschließende Frage schon, nochmal das Album in einer anderen, in einer größeren Besetzung spielen? Also hast du eben schon von diesem Orchester Auftritt gesprochen, ist das etwas, was dich reizt? Ich meine, du hast ja ziemlich viel mit diesem Loop, Loop, wie nennt man das, Loop-Maschinen oder gemacht, ne? Das ist ja auch sehr praktisch.
Es ist sehr praktisch, besonders wenn man alleine ist.
Also es, ja, aber hättest du Lust, das, oder wie ist jetzt der Plan sozusagen, das Album auf die Bühne zu bringen?
Wir spielen jetzt dieses Jahr noch ein, zwei Konzerte in Köln in der Besetzung, die wir jetzt sind, Oliver und ich. Und haben aber beide schon die Absicht, dass wir das in einem Bandrahmen machen. Zumindest mit einer Person, die Percussion spielt und oder Schlagzeug. Mhm. Dass wir da auf jeden Fall auch so ein bisschen weggehen können vom elektronischen Beat und uns da in die Richtung auch nochmal ausprobieren können.
Ja.
Und so von diesem neue deutsche Welle-Charakter, weil du vorhin die Frage des Sounds gestellt hast, wie ich den beschreiben würde, dass man davon vielleicht auch so ein bisschen wegkommen kann, um zu gucken, was ist sonst noch möglich.
Aber den Sound fand ich sehr der definiert, also der ist schwer, den zu definieren, deswegen diese gemeine, natürlich schwer zu beantwortende Frage. Aber wir haben ja jetzt auch, du hast ja das irgendwie schon sehr toll beschrieben. Ich musste schon manchmal, wahrscheinlich dann wegen diesen 80er Jahren Synthesizer-Sounds, kriegen so alte Leute wie ich dann so so Flashbacks irgendwie und dann klingt das dann mal wie Japan oder sowas auch, ne? Denkt so, okay, also, aber das ist ja nicht, es ist eigentlich nicht Retro, würde ich sagen. Ne, mir kam die Musik jetzt nicht retro vor, sondern eher nach vorne.
Ja, es ist ja überall in allen Lebensbereichen referiert man ja immer irgendwie auf die Vergangenheit. Das hat ja die Mode genauso wie die Musik auch. Also, dass man sich aus gewissen Retro-Phänomenen bedient, ist klar. Aber es ist schon was so vorwärtsgewandt sein möchte. Irgendwie, ich mag den Begriff modern nicht, deswegen, man sieht meine Aircodes nicht, wenn ich sage, es will modern sein.
Mhm.
So, es ist die Kombination eben aus relativ weit voneinander entfernten Stilistiken. Also du hast so die klassische Geige und du hast aber die 80 Synthesizer dazwischen, so treibende Beats und also so, ja, diese eklektische Annäherung der unterschiedlichen Elemente. Und es ist schon, ich würde auch nicht sagen, dass es Retro ist. Es kann retro wirken, aber eigentlich möchte es eine neue Richtung einschlagen.
Ja, es schöpft aus der Geschichte.
Ja.
Bisschen Geschichte ist ja auch nicht verkehrt. Stimmt. Das vielleicht noch am Ende, weil das Album ist ja auch erschienen bei einem Label, was eine gewisse Geschichte hat.
Ja.
Staatsakt. ja, es gibt es auch auf Vinyl, richtig?
Richtig.
Man kann es bestellen.
Genau.
Und kannst du kurz was zur Beziehung zu Staatsakt sagen?
Das Meine Beziehung zu Staatsakt ist sehr schön. Ich bin schon viele Jahre Fan von Staatsakt und KünstlerInnen, die eben auf Staatsakt gesigned sind.
Mhm.
Maurice Summ, der ja selber auch unterschiedliche musikalische Projekte hat. Ja, eine sehr tolle Beeinflussung auch. Konzert von den Türen vor 3 Jahren, glaube ich, waren die Buhmann und Sohn hier in Köln.
Mhm.
Da dann auch gemerkt, so, das hat auch so eine, das ist so eklektisch und das ist so, der schreibt die Texte auch komisch und ich kann da total relaten. So, und ich glaube, dass dann eine musikalische Nähe ist, auch durch die anderen KünstlerInnen, die auf dem Label sind, die auch deutschsprachig singen zumeist, dass da eben irgendwie so eine gute Einbettung ist für uns.
Ja, oder eben so gemischt, ne? Japanik.
Stimmt, also, genau, Japanik.
Also ich glaube, es ist auch ein Label, wo man nach so dieser Kunstsprache sucht, ne?
Genau,
von der du eben gesprochen hast.
Und das war, da zu landen, war schon echt auch der große Traum. Also unterschiedliche Labels angeschrieben und Maurice hat dann relativ zügig geantwortet. Wir haben uns bei Summ getroffen und das eingetütet. Und das ist so für mich der beste Ort, an dem dieses Album hätte landen können.
Mhm.
Weil das einfach eine sehr schöne Heimat für das Baby ist. Und das Baby fühlt sich da sehr wohl und ich fühle mich auch sehr wohl.
Gut. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Und ich freue mich, dass du hier gewesen bist.
Vielen
und
Dank,
wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, ich finde, du musst unbedingt, oder ich würde das auch gerne, was du vielleicht noch sagen kannst, wo du oder wo ihr noch auftretet, dann, wenn das schon feststeht.
Eins ist mit Fragezeichen im Buhmann und Sohn, das ist am 1.11. Support for Sons aus Montreal.
Mhm.
Und das andere ist im Rahmen des Kurzfilmfestivals. Das ist Ende November.
Ende November.
Genau. Wer wird weiß, da, was noch passiert.
Wird da auch das Video dann nochmal gezeigt? Oder?
Weiße Steppe wird tatsächlich im Kölner Fenster gezeigt und deswegen wurden wir eingeladen, dass wir eben auch ein Konzert da spielen.
Mhm.
Ich weiß nicht, was da noch so gezeigt wird. Auf jeden Fall Weiße Steppe irgendwie so.
Mhm.
Das sind so die 2 Dates. Das ist halt im Buhmann und Sohn, das ist wirklich noch mit Fragezeichen versehen, weil wer weiß, was Covid jetzt noch so treibt mit uns. Genau, und dann für nächstes Jahr sind wir ganz offen und haben aber Bock, damit ein bisschen unterwegs zu sein.
Ich bin gespannt. Und ja, bedanke mich, dass du hier gewesen bist. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Matthew, danke für die Technik.
Danke, Matthew.
Und bis zum nächsten Mal hier beim Jazzcast von King Georg. Tschüss.